Mit coolen Songs, intelligenten Texten und keinen Tabus. Und das alles natürlich in lustig. So steht er solo auf der Bühne. Er war in Musicals zu sehen und stand auch schon öfter vor der TV-Kamera. Kabarettist, Schauspieler und Sänger Bernhard Viktorin.
Lustig.
Alex und die Kabarettstars.
Hallo.
Wie würdest du denn deine Berufsbezeichnungen prozentual aufteilen?
Variabel. Es verändert sich laufend. Ich habe im Musical begonnen und es wird von Jahr zu Jahr mehr Richtung Kabarett. Und das Ziel ist auch, dass das Kabarett das Hauptstandbein wird.
Okay.
Das sind wir auf einem guten Weg.
Ja. Sehr gut. Das werden wir später noch erfahren. Zu Beginn, wie gewohnt, eine kleine Blitzfragerunde zum Kennenlernen.
Okay.
Du beantwortest bitte, meine Freunde nennen mich.
Freunde nennen mich unspektakulär, Bernhard.
Keinen Spitznamen, Berni oder so?
Na, Gott sei Dank nicht.
Okay, alles klar. In der Schule war ich der?
Kleinste.
Okay, warst du auch schon der Klassenclown oder kam die Lustigkeit erst später?
Nein, ich glaube, das war von Anfang an. Wahrscheinlich ein Teil aus Abwehrmechanismus und Hallo, hier bin ich Syndrom.
Also damit musstest du irgendwie die Größe kompensieren oder wie?
Ja, ich war, damit ich nicht in die Opferrolle reinschlüpfe, habe ich mich quasi mehr selber forscht, als die anderen mich forschen konnten. Somit war ich Täter und Opfer gleichzeitig und hatte alles in der Hand. Und mit der Zeit bin ich draufgekommen, die anderen lachen drüber und das hat uns dann mehr verbunden, als sonst irgendwie Probleme auftreten konnten. Also es war von Anfang an irgendwie bei mir, dass das Lachen die Leute verbindet.
Also haben dich die Mobber von damals auch irgendwie auf die Bühne gebracht, kann man so sagen?
Ja, ich habe das instinktiv, unberechnend, damals schon, glaube ich, trainiert und das ist ein Ergebnis daraus, ja.
Meine größte Schwäche?
Ich denke zu viel.
Okay, lass mal so stehen, geht sicher einigen so. Und meinen letzten Lachflash hatte ich, weil?
Gestern bei der Vorstellung.
Okay.
Ich habe gestern wieder einen Auftritt gehabt und es war kein Hänger, sondern mir ist improvisativ irgendein Blödsinn noch dazu eingefallen, der den Leuten irrsinnig taugt hat. Und ich habe ihn eine Sekunde später erst gecheckt, dass ich da gerade was extrem Lustiges gesagt habe, unabsichtlich, und musste dann sogar noch mehr lachen als die Zuschauer.
Unabsichtlich einen Gag eingebaut, der lustiger ist als der im Programm steht. Und du hast in deiner Insta-Story, habe ich gesehen, du hattest deine Gegenveranstaltung am gleichen Abend mit deiner Kabarettkollegin.
Ja. Genau, die Eva Maria Marold hat im großen Saal gespielt, nicht im kleinen. Und wir kennen uns jetzt schon seit vielen Jahren, haben gemeinsam auch Musicals gespielt, auch unter anderem dort in dem Haus. Und wir sind uns dann richtig in die Arme gefallen, dass wir uns da wieder getroffen haben, dort, wo alles zwischen uns begonnen hat.
Also da habt ihr euch gegenseitig dann das Publikum auch gegönnt.
Richtig, richtig. Na, wir hatten beide einen sehr erfolgreichen, sehr lustigen Abend.
Alles klar. Bei vielen ist es ja so der zweite Weg. Also viele Kollegen, Kolleginnen haben ja irgendwie was anderes gelernt. Ursprünglich sind dann irgendwie durch 100 Umwege auf die Bühne und in die Unterhaltung gerutscht. Bei dir war das aber alles geplant. Also du hast das ja gelernt, studiert.
Ich habe es studiert, wobei das Studium auch aus dem Nichts kam eigentlich. Ich habe davor die Hackmatura gemacht und in Richtung Wirtschaft gedriftet und habe dann eine 180-Grad-Wende eigentlich gemacht mit diesem Studium am Konservatorium. Und dass das aufgegangen ist, war so dann plötzlich eine komplett neue Weichenstellung und auf einmal ging es in diesen Theatersektor. Und das hat sich dann auch von Jahr zu Jahr immer weiterentwickelt.
Wie war da das Umfeld so? Haben die gesagt, lernen was Gescheites oder war das schon was?
Na, meine Eltern haben mich eigentlich in allem immer schon unterstützt, von frühester Kindheit. Aber damals war auch kurz vor der Matura eben, wie das Thema dann aufgekommen ist mit dem Musical-Studium, schon mit, ja, gute Idee, Bu, aber die Matura machst schon einmal. Und dann schauen wir weiter. Und es war aber auch von meiner Seite so, dass ich damals schon gesagt habe, ich probiere diese Aufnahmeprüfung und sollte ich es nicht schaffen, reinzukommen, dann weiß ich eh schon, dass ich, wenn ich schon für die Ausbildung zu schlecht bin, wird es nachher für den Job nicht reichen. Und somit war das so auf der Waagschale. Das war ein Agreement, vor allem für mich, aber auch für die Eltern damals. Wenn ich es nicht schaffe, geht es weiter Richtung Wirtschaft. Aber ich war einer, der das damals geschafft hat. War gar nicht so selbstverständlich, bin ich halt noch stolz drauf. Damals war gerade, ich habe 2004 begonnen und damals war gerade die Hochzeit von Starmania. Da war gerade Starmania 1 frisch draußen und alle wollten irgendwas mit Pop und Musical und so weiter machen. Und wir hatten damals, ich weiß nicht wie viele, 700, 800 oder mehr Bewerber. Und es werden pro Jahr nur 4 Männer und 4 Frauen aufgenommen. Also es war schon harte Competition damals.
Und du warst damals ja auch in einer Musical-Casting-Sendung im Fernsehen zu sehen, oder?
Ja, also direkt nach meinem Abschluss, ja.
Hat dir das jetzt im Nachhinein so das Casting, also so eine Fernsehshow schon was gebracht oder ja, abgehakt, schön das mal erlebt zu haben?
Die Sendung hat mich extrem stark gemacht. Also quasi wie die Mobber in der Schule war auch das wieder eine harte Schule und ich habe da so viel mitgenommen, vor allem hinter der Bühne sozusagen, hinter den Kameras, dass mir die nächsten Jahre dann auf den Theaterbühnen alles die Probleme so lächerlich vorkamen, weil das dann doch in dieser riesen Fernsehsendung ganz andere Dimensionen hatte. Und da bin ich quasi als ganz Junger reingerutscht und mir gedacht, bist du gescheit? Ich habe das überlebt, da kann mich nicht mehr viel umhauen.
Jetzt bist du ja bei Musicals auf der Bühne in einem riesigen Ensemble, bist dann auch mit deiner Kollegin im Duo quasi auf der Bühne gestanden. Und dein Kabarettprogramm heißt jetzt endlich Allein. War es so schlimm mit anderen auf der Bühne gemeinsam?
Nicht immer.
Aber schon öfter.
Nein, aber es war schon ein langer Weg und irgendwie so ein Ziel von mir. Ich wollte das schon länger machen, habe mir das noch nicht zugetraut vor einigen Jahren, dass ich einen ganzen Abend alleine stemme. Ich hab leider ist auch eine Schwäche von mir, sehr hohe Ansprüche, auch an mich selber. Und dachte ich mir, die kann ich noch nicht erfüllen und habe das halt dann in kleineren Produktionen und dann eben auch mit dem Duo-Programm probiert. Und vor ein paar Jahren habe ich mir dann gedacht, so, ich glaube, ich bin soweit, ich traue mich. Und dann habe ich mein erstes Solo-Programm geschrieben und dann kam Corona. Mhm. Ja, so das schöne Climax. Aber nach diesen Jahren jetzt startet das Solo-Programm richtig, richtig gut durch. Es rennt gerade richtig leibend, ich freue mich sehr.
Aber weil du vorher gesagt hast, du bist jemand, der sehr viel denkt, wahrscheinlich, der sich dann selbst auch gerne klein denkt, oder? Und das, was er kann, relativiert und sagt, naja, ich sehe nichts und so und sich dann denkt, naja, was werde ich mich da alleine auf die Bühne stellen, schaut sich eh keiner an oder so.
Ja, und auch, genau, das voll und auch die von der Qualität her. Ich habe mir immer gedacht, okay, ich habe so hohe Ansprüche, das muss richtig perfekt sein, das muss richtig gut sein und kann ich gut genug Klavier spielen und kann ich das genug und hatte halt viel mehr Selbstzweifel. Ich glaube, das ist so eine Faustregel auch bei vielen Leuten. Je mehr im Oberstübchen, umso mehr zweifelt man eigentlich auch. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass man auch sehr viel vergleicht, oder? Sich andere Kabarettisten anschaut und sich denkt, okay, die machen das so, ich muss das ja auch machen und das, was ich mache, ist das schon Kabarett oder ist das überhaupt irgendwas? Dass man sich da vielleicht dann auch irgendwie in Sachen reinredet, die ja eh nicht stimmen.
Voll. Nein, das stimmt absolut. Absolut. Und aber durch das bin ich auch durchgegangen und ich hatte aber dadurch den Vorteil, dass ich mir so hohe Latte hingelegt habe, dass ich die dann jetzt beim Überspringen, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin auf ein sehr hohen Level eingestiegen und das merken auch die Zuschauer und das tut sehr gut.
Jetzt gibt es bei dir auf der Bühne keine Tabuthemen. Auf deiner Website steht von A wie Alltag bis Z wie Zitronen, K wie Klimawandel oder Kirchenaustritt bis zu K wie Körperpflege. Alles breit gefächert, oder? Also sehr breite Themenaufstellung.
Ja, richtig, richtig. Also mein aktuelles Programm behandelt auch wirklich jedes einzelne dieser Themen und noch mehr.
Okay, dann gehen wir das mal der Reihe durch. Alltag, was sind denn so deine Probleme im Alltag?
Ach, es fängt an, das, was jeder kennt, zumindest wir Männer haben Probleme damit, einfach Spannleintücher zum Beispiel. Ein Bett frisch überziehen und auch diese Leintücher zusammenlegen. Ich verstehe es nicht, wie meine Mama das jemals geschafft hat. Ich weiß nicht einmal, wie man damit anfängt, weil es keine Ecken hat, wo man es nehmen kann und es ist jedes Mal eine Katastrophe.
Ja, aber was ich nicht verstehe, ist, dass es Leute gibt, die das bügeln vorher. Also, ja, wenn man es eh spannt, ja, warum muss man es vorher bügeln? Ja.
Bügelst
du irgendwas?
Ich bügle nichts.
Okay, da geht es dir genau wie mir, ich bügle auch nichts. Außer Hemden natürlich und ja, ziehe ich selten an.
Ja, nicht einmal das.
was war noch drauf? Zitronen, genau. Jetzt bin ich gespannt, was dir zu Zitronen einfällt.
Ich habe einen ganzen Song geschrieben, das heißt das Zitronenlied und es behandelt eigentlich das Thema Alleinsein mit allen seinen Vor- und Nachteilen. Und die einfach basiert auf diesem, in meinen Augen, ein bisschen depperten Spruch, wenn das Leben eine Zitrone ist, mach dir eine Limo daraus.
Mhm. Okay. Ja, oder bestell Tequila und Salz dazu, oder ist die zweite Variante?
Richtig, das verstehe ich schon eher. Ja.
Genau. Mach mal einen kurzen Schweif zu deiner Musik. Welche Richtung von Musik machst du denn?
Deutschsprache, eigentlich umgangssprachige Popmusik, aber dadurch, dass ich aus dem Musical komme, ist es doch ein bisschen musiklastisch. Es ist nicht diese 2020, 2024 Popmusik. Es ist ein bisschen mehr sophisticated.
Und trennst du das strikt oder kommt Musik auch in deinem Programm vor?
Er kommt in meinem Programm vor. Also
Okay.
ich habe im Moment, glaube ich, 5 oder 6 Songs sogar im Programm eingepackt.
Sehr cool. Gut, Zitronen hätten wir. Klimawandel, sehr wichtiges Thema. Wie stehst du dazu?
In meinen Augen eins der größten, wenn nicht das größte Thema überhaupt zurzeit. Und viel größer, als es die leider die meisten Menschen am Schirm haben. Und es hat auch einen großen Teil in meinem Programm auch. Inhaltlich und zeitlicher beschäftige mich da sehr viel damit. Ich versuche den Zeigefinger natürlich wegzulassen, weil ich finde, das Wichtigste ist, dass man die Leute an Bord holt und jetzt nicht einfach nur belehrt und beschuldigt, sondern eher auf das Thema an sich aufmerksam zu machen. Und damit, ja, je mehr Leute mitmachen, umso mehr kann dann auch passieren, im
Ja.
Positiven, hoffentlich.
Aber gerade bei dem Thema ist der Zeigefinger ja irgendwie berechtigt. Also da ist schon schwierig, da irgendwie nicht zu indoktrinierend und grantig schon fast auf der Bühne zu stehen, oder? Weil bei dem Thema nichts
Ja,
weitergeht.
ich versuche das, ich versuche das aber so humorvoll wie möglich, auch mit ein bisschen Musik zu machen und ja, trotzdem die Wichtigkeit nicht unter den Tisch zu kehren. Also ich mache es nicht lächerlich, aber ich versuche es trotzdem unterhaltsam zu präsentieren, dass die Leute eben nicht sich dann denken, ja, eigentlich alles scheiße. Jetzt soll ich noch einmal lachen, die nächste halbe Stunde will ich nicht mehr. Nein, es soll ja trotzdem weiter gelacht werden im Programm.
Ja, in Wahrheit wissen wir alle ja, was zu tun wäre und niemand tut's. Also die Verantwortlichen vor allem tun's nicht. Also
Ja, es hat jeder bis zum gewissen Grad selber in der Hand auch, aber natürlich nur zu einem ganz kleinen. Und das ist ja die Krux der Sache. Das ist eins von diesen Themen, wo halt jeder berechtigterweise sagen kann, solange in China die Kohlewerke und in Indien sämtlicher Müll aus Europa im Meer reinkaut wird, warum soll ich hier meinen Kochtopf mit einem Deckel benutzen? Oder noch einmal Altpapier und Plastik noch mal separat trennen oder so. Aber ja, genauso gut könnte man das auch umdrehen und sagen, ja, der chinesische Präsident hat mich angerufen und hat gesagt, er wird es dann aufhören mit den Kraftwerken, wenn wir anfangen, Müll zu trennen. Also irgendwer muss anfangen und dann machen die anderen hoffentlich mit.
genau. Und wenn dich der chinesische Präsident anruft, dann gib's mir Bescheid.
Ja.
Alles klar. Und KW Kirchenaustritt finde ich noch sehr spannend.
Ja, es ist kurioserweise, ich finde es ja eigentlich ein lustiges, triviales, fast schon lächerliches Thema in der heutigen Zeit, ist aber gleichzeitig eines der größten Tabuthemen immer noch in unserem Land. Also es
Ja.
ist das, wo die Leute am emotionalsten und am meisten darauf reagieren, und zwar wirklich jedes einzelne Wort auf die Waagschale legen. Das finde ich sehr spannend, weil ja im Alltag, bei den meisten Leuten ja das Ganze nicht mehr wirklich einen Stellenwert hat. Aber trotzdem hat das noch immer etwas ganz ja, Wichtiges und fast zu so tabumäßiges, dass man da ja nichts Falsches oder Schlechtes oder Lustiges drüber sagt.
Ja.
Aber ich
Solange
mache
die
es
Oma am
trotzdem.
Leben ist, werden die Kinder getauft.
Ja.
So in die Richtung. Ja, und KW Körperpflege ist dir wichtig auch. Wie machst du das auf der Bühne? Duschst dich da vor dem Publikum oder?
Na, so weit geht es nicht, aber es geht auch ums Duschen, genau, ja. Nein, ein bisschen so, da spiele ich halt mit diesen alten Klischees, mit Unterschied zwischen Mann und Frau und so. Und letztendlich breche ich es aber wieder runter auf mich. Ich bin trotzdem immer am Ende dann der ultimative Witz. Ja, mit was für unendlich vielen Produkten wir uns jetzt schon im Badezimmer herumschlagen und die größtenteils eigentlich sinnlos sind und ja. Auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder Leute, die gar nichts verwenden, was dann im Sommer in der U6 genauso grauslich ist.
Jetzt lebt das Ganze von deinem Wiener Schmäh. Wie würdest du diesen Wiener Schmäh bezeichnen? Was macht den Wiener Schmäh aus?
Ja, er ist schwarz und traut sich ein bisschen eben, was ich auch immer sage, über mich ein bisschen dorthin zu gehen, wo es weh tut. Aber gleichzeitig so viel Augenzwinkern dabei zu haben, dass es nicht todernst ist. Es geht oft um einen Tod und es ist schwarz, aber es ist nicht todernst. Es ist immer mehr als eine Prise Humor dabei, dass man drüber trotzdem noch lachen kann und nach vorne schauen kann, nicht zu Tode betrübt ist.
Ja, man lässt lustigerweise bei Wienern irgendwie mehr durchgehen. Also da kann der Schmäh schon ruhig ein bisschen tiefer und dunkler sein und du sagst, ja, ist okay, ist ein Wiener, das gehört irgendwie zum Wiener Schmäh, oder?
Ich glaube, wir wirken recht ungefährlich, weil wir im Grunde dann eh nichts tun. Ja. Es ist so, ja, jetzt hat er irgendein Blödsinn gesagt, aber mehr passiert dann auch nicht, weil wir sind ja dann doch recht bequem, um nicht zu sagen faul. Und ja, insofern glaube ich, sind wir da nicht so gefährlich und da kann man mehr drüber lachen.
Ich würde mit dir noch gerne über ein aktuelles Thema reden, das ist sicher nicht an dir vorübergegangen, nämlich das Thema KI. Mittlerweile eh überall irgendwo vertreten. Glaubst du auch, dass Lustigsein bald der Computer übernehmen wird?
Also, wenn er sich nicht drastisch in eine andere Richtung entwickelt, als er es jetzt gerade macht, nein. Wobei, wenn man mit sich KI herumspielt inhaltlich, und die sind unfreiwillig lustig, sagen wir so. Also die sind so deppert, die Sachen, die da rauskommen als Antworten oft, dass es schon wieder lustig ist. Das größere Problem, was ich mit der Sache habe, ist, dass der Ursprung der KI der Mensch ist. Relativ wenige Menschen, die einen Input da reingegeben haben und aus dem dann quasi aus dieser Wurzel viel entsprießen wird. Und ja, dadurch, dass die Quelle schon ein bisschen... ist die Frage, welches Pflänzchen dann daraus wächst.
Also bist du da schon eher skeptisch, oder?
Ja, ich habe jetzt nicht so eine Angst, dass wir bei Terminator dann diese Maschinen plötzlich sich gegen uns wenden, die Weltherrschaft an sich reißen und uns zu Batterien machen. Aber ich eher, dass wir es entweder gar nicht oder falsch lernen, damit umzugehen und uns viel zu sehr auf dieses Ding dann oder diese Dinge verlassen werden und nicht mehr auf unser eigenes Gehirn oder andere Wahrnehmungsgeräte, die wir haben, und dann relativ viel Blödsinn rauskommen kann, der dann auch natürlich gefährlich sein kann. Also ich habe ein paar Fragen an ChatGPT gestellt vor ein paar Wochen, weil ich mich ein bisschen herumgespielt habe und habe gemerkt, wow, da kommt relativ viel Falsches auch raus. Mhm. Und wenn im Moment weiß ich es noch, dass es falsch ist, weil ich selber weiß, oder ich weiß auch noch, wie ich es anders herausfinden kann, die Antworten, und merke, okay, das ist falsch, aber irgendwann ist es vielleicht so weit, dass man glaubt, was da drinnen steht, und das ist dann ein bisschen deppert, finde ich. Also bei mir, weil ich bin ja auch anscheinend selbstverliebt, bin ich drauf gekommen. Die erste Frage, die ich ChatGPT gestellt habe, war: Wer ist Bernhard Viktorin? Und dann kam eine Antwort, die war sehr schräg, weil ich ein tschechoslowakischer Kampfjet-Pilot aus dem Zweiten Weltkrieg bin. Weil man denkt, das habe ich nicht ganz miterlebt. Und dann habe ich hier reingeschrieben, nein, das stimmt nicht. Dann hat er sich entschuldigt, der ChatGPT, und hat geschrieben, das stimmt, das war falsche Information. Bernhard Viktorin war einer der besten Freunde von Adolf Hitler.
Oh.
Dann habe ich für ein paar Tage dieses Programm wieder deinstalliert.
Und ich nehme an, beide Bernhard Viktorins hat es nicht gegeben, oder?
Richtig.
Alles klar.
Ja, stimmt, es gab noch eine dritte Möglichkeit, da war ich ein oberösterreicher FPÖ-Landesrat aus von 1975 oder so.
Okay, ja. Mit die schlimmste Variante.
Ja, okay. Ich weiß nicht, was am schlimmsten war von dem.
So, Endlich allein heißt ein Solo-Programm, mit dem bist du unterwegs, aber du stehst auch in anderen Konstellationen auf der Bühne, oder? Was ist in nächster Zeit so geplant bei dir?
In nächster Zeit, neben meinem Kabarettprogramm, spiele ich, mittlerweile sind es glaube ich 7 oder 8 verschiedene Produktionen in Wien auf der Czauner-Bühne im Sommer. Da sind viele Stegreif-Stücke und auch einige Revuen mit Musik, also quasi ein Stegreif-Musical sozusagen, was wir dann aufführen. Das wird recht spannend, weil ich keine Ahnung habe, was passieren wird. Das werden wir dann erst am Tag der Vorstellung wissen.
Und die überlappen sich zeitgleich, oder wie? Also da musst du gleichzeitig mehrere Stücke einstudieren, oder wie?
Richtig. Es ist von Ende Juni bis Anfang September spielen diese Stücke dann parallel. Einen Tag das, einen Tag das.
Boah, ist ja mega anstrengend.
Ja, bin gespannt. Wahrscheinlich, ja.
Ist das schon passiert, dass dann irgendwie eine falsche Textzeile aus einem anderen Stück kommt oder so?
Nein, weiß nicht. Und bei dem wird es wahrscheinlich noch weniger passieren, weil da gibt es keinen Text, weil das alles Stegreif ist.
Okay.
Sprich, größtenteils improvisiert.
Okay.
Und es gibt einen gewissen Handlungsfaden, an den wir uns halten, eine gewisse Geschichte, aber was genau passieren wird, werden wir an dem Abend dann erfinden.
Okay. Na, das wäre nichts für mich. Kleine Anekdote aus meiner Schulzeit. Ich habe nämlich, wir haben zu Weihnachten in der Schule ein Gedicht einstudiert. Und die ganze Klasse hat ein Weihnachtsgedicht aufgesagt und ich musste nur den Titel sagen. Und der Titel hat geheißen: Wann fängt Weihnachten an? Und zwei Tage vorher habe ich irgendwie, ich war Ministrant und habe dort bei der Ministrantenweihnachtsfeier ein Gedicht vorgesagt. Und das hat geheißen, was uns der Adventkranz sagt. Und dann in der Schule, die ganze Schule versammelt und meine Aufgabe wäre gewesen, einfach nur zu sagen, wann fängt Weihnachten an? Und was sagt der Alex? Was uns der Adventkranz sagt. Ja.
Und wenn es eine gute Improvisationsgruppe gewesen wäre, hätten alle anderen Schüler dann das richtige Gedicht auch
gesagt. Ja, dann hätten sie gesagt, ja, was uns der Adventkranz sagt. Genau, genau.
Ja.
Genau. Ich wollte sie nur im Impro-Theater quasi fordern.
Ja, Flexibilität, situationselastisch sein.
War leider nicht gegeben. Alles klar.
Drama.
Bernhard Viktorin, wir freuen uns auf deinen ersten Kärntentermin. Wann ist es soweit?
Eine gute Frage. Hast du Kontakte zu Veranstaltern?
Ich gebe die Nummer weiter. Alles klar.
Sehr gern. Ich komme gern nach Kärnten. Mit Kärnten verbinde ich sehr viele schöne Erinnerungen. Ich habe bei euch Skifahren gelernt.
Oh, wo denn?
Auf der Simonhöhe.
Oh, auf der Simonhöhe, ja. Sehr schön. Ja, dann bis zum nächsten Skiurlaub auf der Simonhöhe und wir wünschen weiterhin viel Spaß mit Bernhard Viktorin und ich sag dir danke fürs Gespräch.
Danke dir.
Ja, danke liebe Leute fürs Zuhören. Freut mich immer sehr, wenn ihr bis zum Schluss dabei seid. Schickt mir gerne auch euer kreatives und konstruktives Feedback an alex.streicher@antenne.at. Schaut gern bei uns auf Instagram vorbei. Auf antenne.at findet ihr auch immer Zusatzinfos zu diesem Podcast-Gast und da gibt es auch ein Formular, in das ihr eure Wunschgäste für eine der nächsten Folgen eintragen könnt. Bis zum nächsten Mal, denn es wird sicher wieder
lustig.
Alex und die Kabarettstars.